Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Zur Frankfurter Buchmesse gehören Auszeichnungen für Autoren und Buchmacher. Wir berichten unter anderem von der Verleihung des neu geschaffenen Deutschen Verlagspreises. Die argentinische Regisseurin Lola Arias hat für ihr Projekt Futureland minderjährige Flüchtlinge auf die Bühne geholt.
Mamadou, zeig mir deine Hand. Dein Fingerabdruck ist nicht bei uns registriert. Wie bist du hierher gekommen?
Ich bin von Guinea mit einem Containerschiff gefahren.
Wo sind deine Eltern?
Meine Mutter ist in Guinea. Mein Vater ist gestorben.
Wie alt bist du?
Ich weiß nicht.
Mamadou und andere Geflüchtete sind im Berliner Gorki-Theater aufgetreten. Was wir Menschen anbeten, die Kunsthalle Bremen beschäftigt sich mit dem, was wir zu Ikonen machen. Die Frankfurter Buchmesse ist eine gigantische Verkaufsmesse und für diejenigen, die die Kosten für Übersetzungsrechte aushandeln, eine Riesenherausforderung. Auf Straßen durchkämmt man die Hallen mit Verlagsständen, die randvoll mit Büchern bestückt sind. Jede Menge Preisverleihungen gehören auch zur Messe. Heute wurden gleich zwei vergeben. Der Deutsche Jugendliteraturpreis, der eine lange Tradition hat. Mit ihm werden seit 1956 herausragende Kinder- und Jugendbücher gewürdigt und dann ein Novum, die erste Verleihung des Deutschen Verlagspreises. Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion hat beide Veranstaltungen besucht. Trotz einer aufkommenden Erkältung, um die kommt man bei der Messe leider kaum herum. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Jedes Jahr erscheinen rund 9000 Kinder- und Jugendbücher auf dem deutschen Buchmarkt. An die 600 Titel sind für den Deutschen Jugendliteraturpreis eingereicht worden. Auf der Shortlist mit 6 Kategorien standen am Ende 36 Bücher. Welche haben denn nun den finalen Sprung geschafft?
Das sind wirklich sehr interessante Entscheidungen. Also ich war ganz beeindruckt und begeistert davon. Das Bilderbuch kommt von Iris Anemone Paul und heißt Polka für Igor. Das ist die Geschichte über einen kleinen Hund, der von sich behauptet, dass er früher bei einem Wanderzirkus gewesen ist und seine Geschichte erzählt. Und das ist wunderschön illustriert. Dazu muss man sagen, dass Iris Anemone Paul auch noch den Preis Neue Talente bekommen hat, denn sie hat zum allerersten Mal ein Kinderbuch herausgegeben. Das Kinderbuch heißt 4 Wünsche ans Universum und ist von Erin Entrada Kelly, einer US-Amerikanerin, und darin geht es um 4 Außenseiter. Dann kommt eine sehr interessante Entscheidung. Das Jugendbuch hat Stephen Herrick geschrieben und es heißt Ich weiß, heute Nacht werde ich träumen. Es ist in Versen geschrieben und es geht darin um eine Familie, der die Mutter abhanden gekommen ist und irgendwie müssen sich die beiden Jungs und der Vater zurechtfinden. Und auch ausgesprochen interessant war die Entscheidung für den Sachbuchpreis. Das Buch heißt Extremismus von Anja Räumschüssel. Dieser Autorin ist sehr daran gelegen, hat sie gesagt, dass Kinder schon rechtzeitig lernen, wie man sich vor Extremismus schützt. Schließlich gab es ja auch den Preis der Jugendjury. Die haben sich entschieden für das Buch Kompass ohne Norden von Neil Schustermann. Und darin geht es um einen Jugendlichen, der mit 15 Jahren mit einer Schizophrenie in der Psychiatrie landet.
Sehr viel Aufmerksamkeit. Stefanie von Oppen hat ja schon im Vorfeld des heutigen Festaktes der Deutsche Verlagspreis bekommen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich für seine Schaffung stark gemacht. Warum eigentlich?
Vor 5 Jahren hat sie ja schon den Buchhandlungspreis initiiert. Und jetzt war es ihr eben ein Anliegen, auch die kleinen und unabhängigen Verlage zu fördern. In einer Zeit, in der die Digitalisierung voranschreitet, riesige Verlagshäuser zusammenfusionieren und diese Verlage ein großes Risiko auf sich nehmen und mit sehr viel Kreativität und sehr viel Arbeit ihren Verlag nur am Leben erhalten können und vor allem mit sehr viel Idealismus. Und vielleicht hören wir sie auch selber mal dazu.
Und ohne das Engagement, gerade auch der kleineren und mittleren, unabhängigen Verlage, wäre die Buchkultur in Deutschland um vieles ärmer und damit auch das Spektrum an Meinungen und Perspektiven öffentlichen Diskurs. Ich bin überzeugt, kulturelle Vielfalt, für die Sie stehen, ist stärker als jede populistische Einfalt.
Und von kultureller Vielfalt kann man wirklich ein Lied singen, wenn es darum geht, wie viele Verlage es überhaupt gibt. Also wie groß die Landschaft der kleinen und unabhängigen Verlage in Deutschland ist. Es gab immerhin 67 Verlage insgesamt, die nominiert waren. 60 davon bekommen 15.000 Euro. 4 werden einfach geehrt mit diesem Preis. Und 3 wurden auf dieser Veranstaltung, auf dieser Preisverleihung verkündet.
Und welche Verlage standen denn 2019 nun an der Spitze und was macht ihr Profil aus?
Ja, ausgezeichnet wurden am Ende der Cookbooks Verlag. Das ist ein Verlag, der sich besonders um die Lyrik des 21. Jahrhunderts verdient gemacht hat, aber auch um Essays. Und dann gab es einen Verlag aus Leipzig, den ich noch gar nicht kannte, den Spectator Book Verlag. Der hat eine besondere Art und Weise, interaktiv Bücher zu entwickeln. Also es werden Kunstbücher gemacht, gemeinsam mit Theaterleuten, mit Illustratoren und mit Literaten. Und das ist natürlich auch eine ganz besondere Art und Weise, Kunstbücher zu produzieren. Und dieser Verlag arbeitet auch international, darum hat er diesen englischen Namen. Und dann gab es noch auch eine ganz interessante Entscheidung, der Hädige Verlag aus Weil, den gibt es schon seit 100 Jahren. Und da werden vor allem Kochbücher herausgegeben. Und da hören wir vielleicht kurz, um was es da geht bei diesem Verlag.
Kultur zeichnet sich eben nicht nur in schöner Literatur und wunderbarer Poesie aus und im großartigen Wort, sondern Kultur ist eben auch miteinander genießen, miteinander essen. Und ich glaube, da haben wir schon seit unser Urgroßvater den Verlag gegründet hat, ganz schön Anteil.
So ein neu geschaffener Preis ist natürlich ein Ereignis. Wie ist denn diese Verleihung zelebriert worden?
Ja, die fand statt auf der sogenannten Agora, auf dem Messegelände, in einem Pavillon. Das ist ein Holzkonstrukt, das extra für die Messe gebaut wurde. Darin sah es eigentlich relativ prosaisch aus, aber es hatte schon einen durchaus feierlichen Rahmen. Es wurde ein bisschen Musik gemacht. Frau Grütters hat, wie wir vorhin gehört haben, eine wunderbare Laudatio gehalten. Auch Dennis Scheck ist noch mit einer Laudatio zum Zuge gekommen. Und das Netteste war, dass tatsächlich alle Verleger und Verlegerinnen von 67 Verlagen irgendwann auf der Bühne standen. Das war schon ein ziemliches Spektakel.
Unabhängige Verlage garantieren die Vielfalt der Buchkultur und sie verdienen eine Auszeichnung. Deshalb gibt es ab diesem Jahr den Deutschen Verlagspreis. Darüber und über den Deutschen Jugendliteraturpreis habe ich mit Stefanie von Oppen geredet. Besten Dank für all die Informationen.
Ja, sehr gerne.
Auch wenn sie kein Asyl bekommen haben, dürfen in Deutschland Geflüchtete unter 18 Jahren nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Sie leben unter uns, aber wer weiß schon, wie es ihnen geht, so allein, ohne Familie. Die argentinische Theatermacherin Lola Arias stellt diese Frage. Für ihr Projekt Futureland hat sie 8 Jugendliche aus 5 Ländern gesucht.
Willkommen in Futureland, dem Land, in dem alles möglich ist. Du bist mit dem Boot, mit dem Zug oder zu Fuß gekommen. Du bist ein großes Risiko eingegangen und du hast überlebt. Um hier zu bleiben, kannst du Asyl beantragen. Aber als unbegleiteter Minderjähriger hast du das Recht, bis zur Volljährigkeit zu bleiben. Du hast einen langen Weg vor dir. Er heißt Integration. Ein Betreuer wird sich um dich kümmern und dir die Regeln erklären. Ein Vormund wird für ein Asylverfahren verantwortlich sein. Alles, was du machst, wird ständig ausgewertet. Aber selbst wenn du alles richtig machst, kann es sein, dass du nicht bleiben darfst. Dies ist deine Schonfrist.
Die Schonfrist erlischt mit der Volljährigkeit. Der Theaterkritiker Tobi Müller jetzt bei mir im Studio hat diese automatenhaft klingende Bürokratenstimme im Berliner Gorki-Theater gehört. Lola Arias holt immer nicht professionelle Darstellerinnen und Darsteller auf die Bühne. Und in München hat sie schon einen Abend über die Bürokratie des Ankommens mit Geflüchteten inszeniert. Das waren Erwachsene, nun stehen Minderjährige auf der Bühne. Die Frage, wie viel Authentizität ein Theaterabend verträgt, der sollte schon erlaubt sein. War das, Tobi Müller, durchweg harter Stoff heute Abend?
Ja, das war harter Stoff, immer mal wieder, aber wir haben es ja schon gehört mit diesem Stimme eines Avatars, wie authentisch das dann ist. Also das ist auch eine künstliche Welt, das Science-Fiction-hafte Futureland. Wir sehen ein Videospiel, eigentlich was sehr toll gemacht ist. Man merkt ja auch, dass noch ein bisschen Geld von der Ruhr-Triennale dabei ist und nicht nur von Gorki, nicht, dass das ein armes Theater wäre. Aber das ist der ja fast geniale Trick des Abends, dass eigentlich immerfort die Perspektive der Jugendlichen auch einnimmt in dieser Computerspielwelt. Also was sie da quasi ständig spielen, umgibt sie da auch. Und jeder Erwachsene, jeder Betreuer, jede Beamte oder jede Beamtin ist quasi ein Avatar mit dieser künstlichen Stimme, die wir vielleicht von einem Navi kennen im Auto oder so oder von Sprachassistenten von den Telefonen her kennen, die dann so künstlich sprechen. Die Jugendlichen sind sehr real und ihre Geschichten auch. Und natürlich ist es hart, eine Geschichte zu hören eines mit 11 Jahren aus Afghanistan über den Iran, über die Türkei, mit dem Boot nach Griechenland geflüchteten, irgendwann in Deutschland angekommenen, in diesem Detail zu hören. Aber so werden diese Geschichten erzählt, so müssen sie eben auch erzählt werden in diesen verschiedenen Anhörungen. Und das wird aber nie obszön ausgestellt. Die Geschichten sind da und natürlich schockiert es auch, wenn man erfährt, dass Minderjährige quasi denselben oder fast in einen ähnlichen Durchlauf durch die Bürokratie durchmachen müssen, wie Erwachsene auch. Aber diese Geschichten sind nun mal real und sie sind da. Aber es gibt eben auch diese Videospielwelt immer wieder und auch ganz viel Spaß. Es ist nicht so, dass wir da ständig in den Sitz gedrückt werden. Aber klar, die Geschichten sind real.
Also Geschichten der Flucht sind das eine, des Ankommens weitere, Geschichten der Zukunft vielleicht auch. Überwiegt denn ein Teil oder geht es überhaupt mehr um die Zukunft? Im Titel steckt sie ja schon ein bisschen drin, Futureland.
Ja, die Zukunft wird erst am Schluss, im Schlussbild eigentlich gesetzt, wenn natürlich, das sind ja auch, die Jugendlichen werden ständig quasi überwacht oder gemonitort, wie man sagt. Sie müssen ständig Assessments durchlaufen. Es gibt die erste, es gibt die zweite Anhörung und so. Und es ist natürlich schwierig, in dem Alter quasi ständig über seine Zukunft nachzudenken, wenn sie so labil ist. Überhaupt nicht gesichert, was denn wirklich passiert. Aber es wird eben auch sehr schön gerahmt, dass dann das Ankommen eigentlich plötzlich wichtiger ist. Dominik Kober, der Bühnenbilder, hat so eine Art Leinwand gebaut, die gleichzeitig ein Theatervorhang ist und da werden ständig Szenen nachgestellt aus ihrem Alltag, aber auch davor, welche dann quasi getanzt oder gesungen und so weiter. Und wie gesagt, das sind Jugendliche. Die Resilienz, die Krisenfestigkeit ist ganz enorm von ihnen. Und das hat Lola Arias und ihr Team auch wirklich im Blick. Also, dass da auch Geschichten erzählt werden vom einen syrischen Jungen, glaube ich, der dann den Familiennachzug macht. Und das ist dann auch sehr lustig, wenn die ganze Familie plötzlich am Flughafen ist und ein 18-Jähriger muss sich um die ganze Familie kümmern, 8 Stück lang und die durch ganz Berlin führen und so weiter und sich um die kümmern. Als wäre eigentlich ein Vater, ein Erwachsener.
Fügt denn Lola Arias den Biografien der 8 Jugendlichen auch etwas hinzu?
Na, es ist das Know-how der Dokumentartheatermacherin. Da ist sie auch wirklich schon erfahren. Lola Arias an verschiedenen deutschsprachigen Theatern macht sie das schon sehr lange. Und ich glaube, eine der Hauptarbeit sieht man gar nicht auf der Bühne. Das ist das Casting, das sind die Workshops, das sind die langen Probenzeiten. Insgesamt hat man da fast ein Jahr investiert, um diese Geschichten natürlich eben gerade nicht so obszön auszustellen und die durchaus wahrzunehmen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist auch, dass es eben nicht nur einzelne Geschichten sind, sondern tatsächlich Geschichten eine Gruppe. Also diese lange Arbeit mit diesen Jugendlichen ist sehr sichtbar. Die haben da eine gute Zeit auf der Bühne und haben sie davor gehabt. Und das schafft sie immer wieder, die als Gruppe zu inszenieren und quasi nicht nur auf die Einzelschicksale zu gehen. Und das ist hervorragend gelungen, finde ich.
Hat sich Ihr Blick, Tobi Müller, auf die Lebenswirklichkeit von Geflüchteten durch diesen Theaterabend verändert?
Das kommt immer darauf an, was man schon weiß. Also ob man schon mal in der Flüchtlingshilfe gearbeitet hat oder ob man selber Kontakt hat mit Geflüchteten, vielleicht was getan hat für sie. Das darf man nicht vergessen in Deutschland. Diese ganze sogenannte Krise, die eigentlich keine ist, das ist eine Krise den Herkunftsländern, wäre ja nicht zu meistern, wenn wir nicht so viel Freiwilligenarbeit hätten. Also da muss man ein bisschen auf den Wissensstand gucken. Aber was ich schon immer wieder erstaunlich finde, obwohl ich relativ viel mit Geflüchteten zu tun habe, ist, dass es eben auch immer 2 Geschichten erzählt erzählt werden. Es werden die quasi tragischen Geschichten erzählt und gleichzeitig auf der Bühne mit diesen jungen Körpern eben auch Geschichten des Gelingens. Also was ich schon meinte mit der Krisenfestigkeit oder der Resilienz eben dieser Menschen, das ist immer auch sichtbar. Also das ist eine große Achtung, die man davor auch gewinnt und merkt, das kann gelingen, das kann in Deutschland gelingen, obwohl diese Zukunft wahnsinnig offen und hart ist und damit noch nicht alles erzählt ist. Aber das ist quasi der Feel-Good-Moment, wenn man so möchte, des Abends. Und das sollte man nicht unterschätzen.
Lola Arias hat für ihr Projekt Futureland geflüchtete Jugendliche auf die Bühne geholt. Tobi Müller war für uns in der Uraufführung am Berliner Gorki-Theater. Die nächsten Aufführungen gibt es morgen und am Sonntag. Die Bremer Kunsthalle besitzt eine Sammlung mit Kunst der letzten 600 Jahre. Von Dürer, Courbet, Monet und Van Gogh bis zu Cindy Sherman, William Kentridge und Olafur Eliasson. Und sie holt natürlich Leihgaben nach Bremen, um neue Ausstellungen zu realisieren. Aktuell umkreist die Kunsthalle das, was wir Menschen anbeten, nämlich Ikonen. Annette Schneider hat die Schau für Fazit besucht. Natürlich wird daran erinnert, dass das aus dem Griechischen stammende Wort ursprünglich nur auf Totenbilder und Heiligenporträts gemünzt war, aber
heutzutage ist natürlich fast alles eine Ikone, muss man einfach sagen. Der Begriff wird inflationär benutzt. Es ist ein Ersatzsuperlativ.
Sagt Kunsthallenleiter Christoph Grunenberg, der schon seit Jahren einmal eine Ausstellung über Ikonen machen wollte.
Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt der Ausstellung, dass wir auf der einen Seite nach wirklichen Ikonen schauen, Werken und Persönlichkeiten, die eine Dauerhaftigkeit haben, die wirklich sich in die Geschichte eingeschrieben haben und gleichzeitig, was heute mit diesem Begriff passiert, dass jeder durch die sozialen Medien eigentlich zur Ikone sich selber machen kann, dass gewisse Marken, Produkte zu Ikonen werden.
So spannt die Ausstellung den Bogen von einer altrussischen Ikone zu Andy Warhols Marilyn, von Künstlerikonen wie Van Gogh zu Ikonen der Kunstgeschichte wie dem schwarzen Quadrat von Kasimir Malevich und den meditativen Farbflächenbildern eines Mark Rothko. Man trifft auf Janet Cardiffs 40 Lautsprecherstimmen, die eine alte Motette ergeben und Spiritualität hörbar machen. Und vier kleine Bereiche beschäftigen sich mit Ikonen aus Pop, Politik und kapitalistischer Warenwelt. Die entlarvt Andreas Gursky auf einem über 3 Meter breiten Panoramafoto, das nichts zeigt als das beleuchtete Regal eines Prada-Shops mit perfekt nebeneinander ausgerichteten Pullovern. Kuratorin Eva Fischer-Hausdorf:
Es ist interessant zu sehen, wie diese Pullover präsentiert werden. Also so regelrecht sakral, von hinten beleuchtet. Und durch diese sehr nüchterne Aufnahme, die Gursky hier gemacht hat, da legt er das natürlich ganz wunderbar offen, wie das Produkt hier auch zu einem Anbetungsobjekt wird. Ne?
Gleich 4-mal hängt an einer Wand die Mona Lisa und macht klar, Massenreproduktion, perfekte Vermarktung sowie eine zeitgemäße ideologische Aufladung können Kunstwerke zur Ikone machen. Nur wenige Schritte weiter und dramatisch ausgeleuchtet steht man vor einer anderen berühmten Ikone der Kunstgeschichte, dem Pissoir von Marcel Duchamp, mit dem er 1919 ironisch den gängigen Kunstbegriff in Frage stellte. Eigentlicher Star der Ausstellung ist jedoch die ungewöhnliche Inszenierung. Für das Projekt wurde die gesamte Kunsthalle leergeräumt, inklusive der ständigen Sammlung. Und, so Eva Fischer-Hausdorf,
dazu kommt so eine ganz entschiedene kuratorische Setzung, dass wir gesagt haben, wir wollen pro Raum nur ein Kunstwerk präsentieren. Also sie bekommen hier einen ganz wunderbaren Raum, können sich ganz anders entfalten. Es ist sehr interessant zu sehen, wie die Architektur sich auch verändert, auch plötzlich ganz anders zeigt.
Beim Gang durch die 60 meist in warmen Tizianfarben gestrichenen und mit Sitzmöglichkeiten ausgestatteten Räume begreift man plötzlich, wie brutal die herkömmliche Präsentationsform ist, die Bilder eng nebeneinander aufreiht, in Konkurrenz zueinander setzt, ihnen keinen Raum lässt. Jetzt trifft man zum Beispiel in einem Kabinett auf nichts als eine frühe Kreuzigung von Francis Bacon, die eine derartige Wucht entfaltet, als würde man seine gequälten, verzerrten Kreaturen zum ersten Mal sehen. Weil nichts den Blick gleich weitertreibt, hat man plötzlich Ruhe, sich auf jede Arbeit einzulassen und auf die Architektur. Eine schmale, aufstrebende Bronzeskulptur von Konstantin Brancusch etwa steht ganz allein in einem hohen Saal und lenkt den Blick nach oben, zu einer Decke mit Oberlicht. Auch an aktuellen, ironischen Kommentaren fehlt es nicht. So offeriert Christoph Grunenberg einen über 3 Meter hohen und 3,60 Meter langen, wie aus Luftballons geformten, hochglanzpolierten Edelstahlpudel von Jeff Koons.
Der sich natürlich selber auch als eine Art von außergewöhnlichen Künstler und Celebrity stilisiert, der aber natürlich auch immer gearbeitet hat mit den Waren, den Produkten, den Mechanismen des Marktes, der es, glaube ich, wie kaum ein anderer verstanden hat, Objekte auf einen Sockel zu heben, sie begehrenswert zu machen.
Schade nur, dass bei diesem ungewöhnlichen, wunderbar entschleunigenden Projekt der kritische Blick auf die Funktion unserer aktuellen Alltagsikonen fast völlig fehlt. Da reihen sich am Ende der Ausstellung lediglich einige Bilder von YouTube-Stars, Politikern, ikonischen Ereignissen wie 9/11 und Hörstationen mit bekannten Werbejingles aneinander, doch nichts dazu, dass Ikonen gemacht werden und Ideologieträger sind. So wie einst das religiöse Andachtsbild Heil im Jenseits versprach, versprechen dies heute Unternehmen und Werbeindustrie mit zu Ikonen stilisierten Konsumwaren wie Smartphones, SUVs oder Eigenheim im Diesseits. Und wie einst die alten, sollen auch die modernen, als anbetungswürdig inszenierten Dinge von gesellschaftlichen Missständen ablenken, uns still und das kapitalistische System am Laufen halten.
Ikonen, was wir Menschen anbeten, so heißt die Ausstellung, die seit heute in der Bremer Kunsthalle läuft. Deren Direktor Christoph Grunenberg können Sie morgen im Gespräch in unserer Sendung Studio 9 hören, kurz nach 8.30 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Nora Hofbauer.
Im spanischen Oviedo sind die renommierten Prinzessin von Asturien Preise vergeben worden. Sie gelten als die spanischen Nobelpreise und werden jedes Jahr in 8 verschiedenen Sparten überreicht. Jeder Gewinner erhält 50.000 Euro. Geehrt wurden unter anderem die amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt in der Sparte Literatur, der britische Starregisseur Peter Brook als bester Theaterregisseur des 20. Jahrhunderts in der Sparte der Künste und als wichtigste Kulturinstitution Spaniens und eine der bedeutendsten Pinakotheken der Welt ging der Preis für Kommunikation und Geisteswissenschaft an das Madrider Prado-Museum. Theaterregisseur Herbert Fritsch kehrt der Schaubühne den Rücken. Erst am Sonntag hatte seine Amphitryon-Inszenierung Premiere, die der 68-Jährige so kommentierte.
Es ist nicht die Geburt der Tragödie, sondern die Geburt der Komödie. So richtig schlechtes Schauspiel. Also richtig schlecht. Und das aber in so einer Konsequenz, dass es vielleicht schon wieder gut sein kann.
Die Berliner Schaubühne, zu der Fritsch nach dem Ende der Castorf-Intendanz der Volksbühne kam, gab bekannt, man sei dem Wunsch von Herbert Fritsch nachgekommen, die Zusammenarbeit zu beenden und führe zudem Gespräche mit einigen Schauspielern, die Fritsch ins Ensemble mitgebracht habe. Er wechselt von der Spree an die Elbe, Adrian Jones. Bereits jetzt beratend übernimmt er Mitte Januar den Posten des Direktors der Dresdner Staatskapelle. Mit seinen Erfahrungen, unter anderem an der Deutschen Oper Berlin und beim Berliner Rundfunk-Sinfonieorchester, werde er das Profil aufs Beste weiterentwickeln, erklärt Chefdirigent Christian Thielemann. Jones' Vorgänger Jan Nast hatte die Staatskapelle nach 22 Jahren verlassen. Er ist nun Intendant der Wiener Symphoniker. Mit 98 Jahren ist die kubanische Tänzerin Alicia Alonso in ihrer Heimatstadt Havanna gestorben. In den 40er und 50er Jahren hatte sie sich am Broadway eine internationale Karriere aufgebaut, kehrte aber vor der Revolution nach Kuba zurück. Aus ihrer Schule machte Fidel Castro dann das kubanische Nationalballett. Als einzige Lateinamerikanerin wurde Alonso mit dem Titel Prima Ballerina Assoluta geehrt.
Fazit im Internet. deutschlandfunkkultur.de/fazit.
Wie wir in Zukunft wohnen wollen, vielleicht auch müssen, weil die Dichte in Städten unaufhörlich zunimmt und Raum nicht optimal genutzt wird, das beschäftigt Architekten und Stadtplaner nicht erst seit gestern. Im Berliner Radialsystem findet gerade ein Festival statt, bei dem Architekten und Designer nach einer einjährigen Forschungsphase ihre Konzepte zum Wohnen und Zusammenleben in der Zukunft vorstellen. Elisabeth Nehring war für uns dort. Koexistenz wird großgeschrieben, alles dreht sich sich um diese Idee, aber welche ist denn eigentlich gemeint? Geht es hauptsächlich um das Zusammenleben in Metropolen?
Es geht auf jeden Fall auch um das Zusammenleben von Menschen, also von Mensch zu Mensch. Wie kann sich das Wohnen ändern, wenn sich zum Beispiel unsere Beziehungsformen ändern? Damit beschäftigt sich ein Projekt. Also wenn wir zum Beispiel weggehen von der Zweierbeziehung hin vielleicht zu eher polyamoren Beziehungen. Wie groß muss dann zum Beispiel ein Schlafzimmer und ein Bett sein, in das mehr als zwei Leute passen? Solche Sachen sind zum Beispiel solche Fragen waren ein Ausgangspunkt. Dann geht es aber auch um die Koexistenz zwischen Menschen und sehr kleinen Organismen, Bakterien. Es geht um Upcycling von Abfall, also das Aufwerten oder etwas draus machen, aus Abfall machen, was etwas Höherwertiges ist. Und es geht natürlich schließlich um die Koexistenz mit der Technik, mit Technologie, die in eine immer rasantere Entwicklung führt.
Es hat Führungen gegeben durch die Rauminstallationen, die Prototypen von Zimmern, Wohnungen, vielleicht sogar auch Häusern beschreiben. Können Sie, Elisabeth Nering, uns mal einen Raum darstellen? Also wie war das, sich dort zu bewegen?
Ja, man geht durch eben die verschiedenen Studios, man kriegt eine Führung, man kann sich auch individuell bewegen. In einem ist zum Beispiel eine Küche aufgebaut, wo wir dann so verschiedene Pilze sehen, die dann eine gewisse Rolle spielen bei diesem Upcycling-Prozess. Es gibt viele, überall stehen immer Sofas rum, wo man sich hinsetzen kann und die dann projiziert werden. Zum Beispiel, es wird auch ein Film gezeigt und es gibt zwei Performances, wo ich sagen muss, aber diese Performances, die waren im Gegensatz zu den Lecture-Demos, in denen mehr erklärt wird, oft ein bisschen am Thema vorbei. Wenn man so reinkommt und denkt, man interessiert sich für dieses Thema Housing the Human, also dem Menschen ein Zuhause geben und dann eine Performance sieht, die nur ganz entfernt damit zu tun hat, ist es, glaube ich, für den Fachmann ganz interessant, weil so viel Spekulationsspielraum lässt. Aber für uns, also ich fand, für mich waren wirklich diese Lecture-Demos die interessanteren Formate, einfach mit denen, bei denen das Thema besser rübergekommen ist.
Und gab es einen Entwurf, der Sie besonders angesprochen, vielleicht sogar überzeugt hat?
Ja, besonders gut hat mir das Projekt Cloud Housing von der Theoretikerin und Softwareentwicklerin Lucia Tahan gefallen. Sie hat eine App entwickelt, die mit Hilfe von Projektionen unsere Umgebung, also unsere privaten Räumlichkeiten, designen und damit auch verändern kann. Sie führt das in einem Studio vor, in dem ein Sofa und zwei Sessel und ein Tisch stehen, so ein bisschen so eine Wohnzimmersituation. Und sie projiziert mit einem iPad diesen ganz realen Raum erstmal auf eine Wand, sehr groß. Und dann zeigt sie, wie diese Projektion anhand von verschiedenen Features verändert werden kann. Der Raum sieht auf einmal auf dieser Projektion nicht mehr real aus, sondern wird so mit geometrischen Mustern versetzt. Oder es erscheinen Objekte, die gar nicht da sind in dieser Projektion eine Palme oder Fantasieobjekte oder die Zimmerdecke öffnet sich ins Unendliche. Wenn man sich vorstellt, dass in 3D um einen herum, kann das ganz spannend sein. Das ist die visuelle Ebene der App, wo man denkt, boah, viele Gestaltungsmöglichkeiten. Interessant wird es aber erst da, wo sie ein weiteres Feature vorführt, wo sie zum Beispiel zeigt, guck mal, hier erscheinen jetzt Luftballons und da sind Werbebotschaften drauf. Also wo sich auf einmal, wo die realen Objekte verdeckt werden von diesen Werbeobjekten oder wo so kleine Banner immer vor deinen Augen rumfliegen, auf denen steht, das Kleid, was du heute gekauft hast, das passt gar nicht zu den Sitzmöbeln, auf denen du sitzt. Also wechsel doch jetzt mal irgendwie Sitzmöbel. Und man realisiert, wie stark in so einem Fall eben die Technologie in die privatesten Räume eingreifen könnte und natürlich auch die Möglichkeit hätte, noch mehr Daten zu sammeln. Es geht auch um die Ökonomisierung von privaten Räumen, also in dieser Ambivalenz, dass man erstmal denkt, toll, aber dann auch das Risiko sieht, war das spannendste Projekt.
Ein Jahr lang sind Konzepte für das Wohnen der Zukunft entworfen und gesammelt worden. Wie steht es denn überhaupt mit der Umsetzung?
Ja, ich bin deswegen auf dieses Lucia Tahan-Projekt gekommen, weil ich fand, dass da auch diese Umsetzung sozusagen im Technologischen wirklich überzeugend waren. Und das war sonst nicht immer so. So ein vielversprechendes Projekt wie Home is where the droids are, das war also als Konzept total interessant, aber in der Ideenfindung total schwach. Es geht darum, unser Zuhause wird irgendwann nicht mehr dort sein, wo wir schlafen und unsere Möbel reinstellen, sondern wo wir zu der Technik nicht mehr nur eine Nützlichkeitsbeziehung haben, sondern auch eine emotionale Beziehung zu Robotern aufbauen. Und diese Idee, die finde ich erstmal total interessant. Aber dann waren eben in diesem Raum die Roboter nichts weiter als sich bewegende, ganz interessant aussehende Sitzmöbel. Und da muss man sagen, okay, da ist die Fantasie offensichtlich nicht so weit wie das Konzept. Trotzdem finde ich das gesamte Projekt Housing the Human interessant, weil sie eben sagen, wir wollen ja keine Lösungen für Probleme anbieten, sondern erstmal nur spekulieren. Und da sind schon wirklich interessante Konzepte entstanden.
Während eines internationalen Festivals zeigen Architekten und Designer im Berliner Radialsystem ihre Konzepte zur Zukunft des Wohnens und des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wer sich dafür interessiert, morgen ab 17 Uhr geht's weiter mit Führung, Vorträgen und einem Spiel im Radialsystem. Für uns war Elisabeth Nering dort. Das Recht, so zu leben, wie man möchte, seine persönliche und die allgemeine Freiheit zu verteidigen, nach Wohlstand zu streben, die Zukunft optimistisch und pragmatisch anzugehen, das verbindet man mit der amerikanischen Lebensweise. Nach der ganzen Verwüstung, die der Zweite Weltkrieg brachte, hatte der American Way of Life etwas Verführerisches, Erstrebenswertes. Insbesondere in Westdeutschland versuchte man, ihn zu kopieren. Der Einfluss der USA hat längst nachgelassen, aber es lohnt sich natürlich allemal, nach den Bildern zu fragen, die die kulturelle Hegemonie der USA über Westeuropa begründeten. Das Hamburger Bucerius Forum hat eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die Amerika mit Ausrufezeichen ganz groß titelt und vier Namen nachsetzt: Disney, Rockwell, Pollock, Warhol. In Hamburg erreichen wir den Kunstkritiker Carsten Probst. Herr Probst, warum setzt das Bucerius Kunstforum gerade auf diese vier Namen? Was verbindet sie?
Ja, alle vier, Frau Brinkmann, seien auf ihrem jeweiligen Gebiet Pioniere gewesen und hätten als solche eben ihren bedeutenden Einfluss entwickelt, so sagt es die Kuratorin und auch die Leiterin des Bucerius Kunstforums, Katrin Baumstark. Also Walt Disney mit seinen Zeichentrickfilmen seit den 1920er Jahren ungefähr, angefangen bei Fantasia, so Dornröschen, Bambi, wir kennen das alles, soll also quasi den Grundstein so für einen großen Medienkonzern, sehr einflussreichen Medienkonzern eben sehr frühzeitig gelegt haben. Der Illustrator Norman Rockwell, der ist relativ unbekannt noch in Deutschland. Er war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aber sehr einflussreich mit hochrealistischen, auch so satirisch eingefärbten Zeichnungen und Malereien zum American Way of Life. Dadurch war er eben auch auf sehr vielen Titelblättern von Magazinen vertreten. Jackson Pollock war ja das Aushängeschild zu einer modernen amerikanischen Malerei mit diesen Drip-Paintings, mit dem sogenannten abstrakten Expressionismus, wurde von CIA-Geldern natürlich auch in der westlichen Welt stark promoted. Ja, und zu Warhols Bekanntheit zu einer gewissen Zeit in Westeuropa muss man eigentlich auch nicht so viel sagen. Er steht in dieser Ausstellung aber zunächst erstmal für die Aufhebung der Grenze zwischen Kunstwerk und Konsumprodukt. Ich habe mir während dieser Ausstellung, Frau Brinkmann, aber schon etliche weitere Namen zusammenreimen können, eigentlich etliche weitere Wegbereiter für diesen Einfluss amerikanischer Kunst und Kultur in Deutschland. Also denken Sie zum Beispiel an Fotografie, Film, Literatur, Musik, Man Ray, Charlie Chaplin, Gertrude Stein, John Cage. Also auch diese Namen hätten für mein Gefühl schon auch eine sehr schöne Ausstellung ergeben.
Mit den Namen, die Sie dazusetzen, bin ich absolut einverstanden. Aber wie zeigt die Ausstellung denn nun den Einfluss dieser vier Künstler und Bildproduzenten in Europa?
Ja, sie ist eigentlich sehr übersichtlich gegliedert, ganz einfach. Im Grunde genommen vier Bereiche. In jedem dieser vier Bereiche ist sozusagen ein Protagonist in den Mittelpunkt gestellt, wo er dann mit mehr oder weniger ausführlichen Informationen in seinem Einfluss vorgestellt wird. Wobei ich sagen muss, bei Walt Disney finde ich eigentlich fast interessanter, welche Einflüsse er aufgenommen hat. Zum Beispiel sieht man hier Entwürfe für Bildhintergründe aus Dornröschen, wo so von seinem visuellen Gestalter Avant Earle. Der hat sich so bei mittelalterlichen Prachthandschriften bedient, zum Beispiel dem Stundenbuch des Duc de Berry oder bei alter chinesischer Landschaftsmalerei. Disney soll auch stark von den Gebrüder Grimm beeindruckt gewesen sein. Thomas Mann soll ihn bei einem Studiobesuch auf den Bambi-Stoff aufmerksam gemacht haben. Also er hat viel europäisches Erbe eigentlich immer schon verarbeitet Und sehr interessant, fast das Highlight eigentlich dieser Ausstellung ist Norman Rockwell, gerade weil er in Deutschland bisher fast noch gar nicht ausgestellt wurde. Also der hat so inszenierte Fotografien eigentlich gemacht als Ausgangsmaterial für Zeichnungen. Aus diesen Zeichnungen hat er dann wieder Ölgemälde gemacht und die dann wieder in Details in Titelblattmotive für Magazine überführt. Also ein hochkomplexes Verfahren. Ich fand eine Aufnahme besonders großartig, weil er so mit diesen Klischees der amerikanischen Alltagskultur arbeitet. Eine Familie, die gerade dabei ist, ihr Urlaubsdomizil an einem Fluss aufzugeben und wieder nach Hause zu fahren. Das ist fast mit diesen ganzen Koffern um das Urlaubsauto herum. Die Eltern schleppen noch weitere heran. Die Kinder nehmen Abschied von ihren Urlaubsbekanntschaften, die Schwiegermutter wartet schon im Auto. Also diese dicken Klischees, das ist fast ja eine Wiederbelebung dieses Siedlermythos im 20. Jahrhundert in den USA. Während der zweite Teil der Ausstellung mit Pollock und Borchel dann für mich ein wenig abfällt, weil dort eigentlich nichts über das hinausgeht, was ihren Ikonenstatus in Mitteleuropa ohnehin ausmacht. Eigentlich könnte man bei denen aber auch reichliche Beispiele für Einflüsse aus Europa finden und die beiden sind auch in Europa völlig unterschiedlich rezipiert worden.
Über Bilder lässt sich natürlich auch politisch Einfluss nehmen. Wie ist das in der Schau aufgeschlüsselt worden?
Leider wenig. Also im Katalog schon. In der Ausstellung muss man sich das eher ein bisschen hinzudenken. Also nehmen wir wieder Walt Disney als Zeichner oder seine Zeichner verwenden für seine Figuren zum Beispiel Anatomiestudien. Das kennt man eigentlich in Europa aus der Renaissance oder dem Barock. Aber er versüßlicht dann diese Vorbilder so sehr, dass seine Filme eigentlich nur noch reine Emotionen transportieren. Und dadurch werden sie dann für Kinder gerade so zu einer trügerischen Folie für simpel aufbereitete Klischees von Gut und Böse, lustig, traurig, Erfolg und Scheitern. Das ist natürlich ein sehr subtiler Einfluss, der da ausgeübt wird. Und bei Rockwell ist immer dieses implizite Wissen um diese Klischees schon mit dabei. Und dann haben wir wieder diesen eher etwas schwächeren Teil der Ausstellung bei Jackson Pollock. Wird eigentlich gar nicht explizit erwähnt, wie sehr dieser abstrakte Expressionismus bei ihm, seiner Bilder mit diesen Drip-Paintings, eigentlich der Abgrenzung von der figurativen Malerei diente, die man in den USA jetzt vor allem dem sozialistischen Realismus, dem Kommunismus zuschrieb. Also das wurde ganz klar für kalte Kriegspropaganda benutzt und bei Warhol hat man dann wiederum eine ganz unterschiedliche Rezeption. In Deutschland lange als Kritiker der amerikanischen Konsumkultur gehandelt. In Amerika galt er eher so als typischer Self-Made-Man, der es von klein an zu einem großen Star gebracht hatte.
Man hört aus Ihren Worten, aus Ihren Beschreibungen, Herr Probst, ja doch, dass es in dieser Ausstellung einige Lücken gibt. Würden Sie sagen, sie ist aus Ihrer Sicht misslungen?
Misslungen würde ich nicht sagen. Die Abteilung eben mit Disney und mit Norman Rockwell ist sehr interessant. Aber ich finde, also Rockwell ist in jedem Fall schon allein diesen Besuch in der Ausstellung wert. Also Warhol und Pollock, die beiden werden in dieser Ausstellung nicht wirklich so ihnen gerecht behandelt. Schon das Verhältnis dieser beiden war ja komplex. Warhol wollte sich ja eben radikal von Pollock abgrenzen. Und weil es eben nicht das Amerika war, das er Warhol kannte und erlebte, eben beide wurden auch in Deutschland sehr unterschiedlich rezipiert. Pollock hat gewirkt auf die konservative Wiedergutmachungsästhetik nach dem Dritten Reich und Warhol eher auf die 68er. Also dieser Stoff, sehen Sie, das hätte locker für zwei große Ausstellungen gereicht. Und das wurde nun leider eben in einer ein bisschen zusammengepfercht.
Im Hamburger Bucerius Forum werden Werke von vier amerikanischen Künstlerikonen präsentiert. Geöffnet bleibt die Ausstellung Amerika bis zum 12. Januar. Und nun nimmt sich Arno Otzesek die Feuilletons vom 19. Oktober vor.
Man kommt während dieser Buchmessentage an Peter Handke nicht vorbei, betont Gerrit Bartels im Berliner Tagesspiegel. Was Sie genauso wenig überraschen dürfte wie der Umstand, dass auch wir hier an Handke ein weiteres Mal nicht vorbeikommen. Schon allein, weil Tian Sila in der Tageszeitung einen extra unbarmherzigen Anti-Handke-Artikel vorlegt. Sila ist mächtig genervt von Handkes Selbststilisierung. Ich bin ein Schriftsteller. Ich komme von Tolstoi. Ich komme von Homer. Ich komme von Cervantes. Und poltert, fragte man Handke früher nach bosnischen Genozidopfern, giftete er, man solle sich die Betroffenheit in den Arsch stecken. Heute rennt er vor derlei Fragen davon und jammert, er sei doch nur Schriftsteller. Stellt man das dem aggressiven Bescheidwissertum gegenüber, mit dem er sich einst an die Seite serbischer Nationalisten stellte, könnte man glauben, er ahnt, dass er damit falsch lag. Darum könnte die Aussage, er sei Schriftsteller, ebenso gut lauten, ich bin doch nur ein vorlauter Österreicher. Es ist die Ausflucht eines Kindes, das etwas angestellt hat und sich der Verantwortung zu entziehen versucht, indem es darüber klagt, den Erwartungen Erwachsener nicht standhalten zu können. Danke-Verächter Tian Ziller. Als vorsichtiger Handke-Versteher zeigt sich dagegen in der Süddeutschen Zeitung Lothar Müller. Handke ist kein Völkermord-Apologet, aber jemand, der die staatlichen systematischen Vernichtungsenergien beim Zerfall Jugoslawiens unterschätzt. Seine Schlüsselkategorie als Erzähler über den Krieg ist die Rache. Ihr traut er alles zu. Sie treibt die Kriege voran und sorgt, wenn schon nicht für Gleichverteilung, so doch für die Verteilung der Schuld. Ich sage, sagt Handke, Srebrenica war blinde, böse Rache dafür, dass während dreier Jahre über 1000 Serben rund um Srebrenica gemordet wurden. Handkes Erklärung für das Massaker an 8000 Bosniaken, zitiert in der SZ. Lassen wir ab von mordenden Männern, kommen wir zu Frauen, die auf Frauen blicken. Unter diesem Titel präsentiert die Tageszeitung Die Welt ein phänotypisches Protokoll von der Frankfurter Buchmesse, verfasst von Mara Delius und Hanna Lühmann. Hier ein Auszug. Donnerstag, 22 Uhr. Wichtige Buchmessenparty im Haus eines wichtigen Mannes, Joachim Unseld, in dessen Frankfurter Verlagsanstalt großartige Frauen erscheinen, wie die deutsch-georgische Schriftstellerin Nino Haratischvili oder Pauline Delabroix Allard, die mit ihrer Erzählung einer lesbischen Amour-Fou gerade für viel Wirbel sorgte. Heute Abend hat die Schauspielerin Julia Malik aus ihrem Roman vorgelesen. Leider haben wir die Lesung verpasst, aber Männer scharen sich um Malik und starren sie an. Auch wir starren, sie ist magnetisch. Eine Kollegin spricht über die Vorzüge weiblicher Führungskultur. Man ist schon etwas angetrunken, das Gefühl eines gendermäßigen Epochenwandels kommt auf. Ein Abend auf der Buchmesse, durch die Augen von Mara Delius und Hanna Lühmann betrachtet. Von einem, der hoch hinausgekommen ist, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der hoch hinausgekommene, das ist der zurückgetretene Basketballer Dirk Nowitzki. Sein Biograf ist der Schriftsteller Thomas Plätzinger. Die Biografie heißt The Great Nowitzki und alle drei waren gemeinsam auf der Buchmesse, wo es deshalb das ganz große Hallo gab, wie Andreas Platthaus berichtet. Ein so männliches, aber auch so junges Publikum sucht man im Umfeld der Buchmesse sonst vergebens. Eines, das sich schon im Moment des Auftritts eines Stargasts zur Standing Ovation erhebt, schon mal gar nicht. Und wer hat hier nicht schon alles gelesen? Jonathan Franzen, Robert Seethaler, Juli C., Michel Houellebecq oder kaum zwei Stunden zuvor noch Jostein Gorda, dessen Fans danach eine Warteschlange vor dem Signiertisch bildeten, die durchs ganze Foyer ging. Aber die Warteschlangen für Signaturen von Nowitzki und Plätzinger reichten später dreimal durchs ganze Foyer. Staunend ob der Anziehungskraft von Dirk Nowitzki, Andreas Platthaus. Okay, damit sind wir für heute am Ende und vollenden unseren Schlusssatz mit der SZ-Überschrift angekommen.
Arno Orzesek nach der Lektüre der Kulturseiten vom Samstag. Mit Musik von Hannah Williams, die den Soul der alten Schule wunderbar in unsere Zeit holt, klingt Fazit aus Hourglass vom neuen Album 50 Foot Woman. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht, ein schönes Wochenende.